Und wenn man miteinander Gottesdienst hat, dann ist es auch der Moment, wo man sagt, genau so ist es hier. Und dann kommt nächste Woche. Das eine ist zu sagen, ich habe Frieden mit Gott. Und dann die Entdeckung, das sieht manchmal ganz anders aus. Auf der einen Seite haben wir gelesen von, wir sind versöhnt, erlöst, gerettet. Und dann kommen die Anfechtungen. Ist es so? Warum sieht das in meinem Leben, dieses neue Leben, manchmal so ganz alt aus? Wer Römerbrief liest, kann man beim 5. Kapitel denken, jetzt ist doch eigentlich alles gesagt, jetzt kann man eigentlich aufhören. Ist doch alles klar, jetzt warten wir, bis der Herr wiederkommt. Und dann, wie lebt man das, dieses Erlöstsein, das wir jetzt gerade gesungen haben, wie lebe ich das? Dort, wo ich arbeite, dort, wo ich studiere, dort, wo ich lebe, in meiner Familie, bei meinen Freunden, welche praktischen Konsequenzen kann das haben? Tag für Tag, welche Regeln gibt es da? Obwohl Paulus sagt, nee, das Gesetz ist ja bloß, zeigt mir doch, was falsch ist. Aber wie weiß ich denn das, was richtig ist? Weißt du, wie euch das geht? Da werden Leute Christen und man hat den Eindruck, in dem Moment, in dem ich Christ werde, in dem ich Jesus meiner Sünden bekenne, all das, was falsch ist, dann ist auf einmal weg, wie eine Kontobereinigung. Und dann? Vielleicht nach 2, 3 Wochen die erschreckende Einsicht, hat sich manches überhaupt nicht geändert. Wie gehe ich damit um? Das ist das, was Paulus im Kapitel 6 bis 8 Römerbrief beschreibt, nächsten 2 Sonntage. Genau das, wie können Christen dieses Leben mit Jesus leben und sagen, ey, das ist was ganz Tolles. Es ist nicht einfach die Erinnerung an ständig was falsch gemacht zu haben, sondern es ist die Kraft, etwas Neues zu geben. In Christus ist mein ganzer Halt. Wir singen das Lied dann nach der Predigt. Also ne, wer jetzt abschalten will, sobald er das Lied hört, ist die Predigt vorbei. Ist auch beruhigend. Ne? Möchte gerne mit euch lesen, Römer 6, 1 bis 14. Hier habe ich noch 21 drauf. Rest ist Hausaufgabe. Ich lese nach der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Jetzt muss ich kurz einen Einschub machen, weil uns fehlen die Sätze vorher. Im Kapitel 5 schließt Paulus damit ab, sagt, Mensch, weil die Sünde so mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Durch Gottes Vergebung wird es noch viel deutlicher, wie gnädig Gott ist. Wäre es dann nicht sinnvoll zu sagen, jetzt los, sündigen? Weil wenn das Gottes Gnade größer macht. Das ist der Gedankengang, auf den Paulus eingeht. Wie gehe ich eigentlich damit um, mit den Dingen, die falsch laufen? Lesen weiter. Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus Jesus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Spannender Abschnitt. Vielleicht mal so vier kurze Gedankengänge. In Christus mein ganzer Halt, was passierte, als du Christ wurdest? Das ist erstmal das Erste, an was Paulus nochmal anknüpft. Was passiert in dem Moment, wenn jemand Christ wird? Wenn jemand beginnt zu glauben. Und nun ist das bei uns ganz unterschiedlich. Jeder hat, glaube ich, einen ganz anderen Weg zu Jesus und zum Glauben hin. Und da gibt es nicht das Sagen, das ist bei allen so. Es gibt Leute, die sind als Kind in eine christliche Familie hineingeboren, haben dort beten und Bibellesen gelernt, Gott lieb gewonnen, sind irgendwann zu dem Punkt gekommen, an dem sie sagen, das soll meins sein. Ich will, dass das, was Jesus für mich getan hat, dass das für mich gültig ist. Und sage, ich nehme das an. Oder es gibt die Leute, die haben nie was davon gehört, und dann durch irgendetwas tritt Gott in ihr Leben hinein und die begreifen, ich brauche das. Ich brauche diesen Versöhnung mit Jesu am Kreuz, weil all das, was ich mit mir herumschleppe, das will ich nicht mehr. Ich will, dass Vergangenheit Vergangenheit sein kann. Paulus nimmt das auf, indem er dieses Bild von Taufe uns vor Augen holt. Mir ist leider mein Rechner ins Wasser gefallen. Sonst hätte ich euch jetzt gern eins von den beiden Videos gezeigt, entweder Julian oder Anton, wo wir das hatten, ne? So Taufe am See. Und wo, wenn man euch halt so ein bisschen da hinein zurückversetzt, die dabei gewesen sind, zu sagen, diese Taufhandlung macht deutlich, was passiert. In dem Moment, in dem jemand sagt, Jesus, ich will, dass du Herr meines Lebens bist, ich möchte, dass meine Schuld vergeben ist. Es sind so zwei Bewegungen. Eine Bewegung nach unten, ne? Paulus sagt, wir sind mit ihm gestorben. Das ist schon ein krasser Satz. Ich glaube, wenn man lang genug Christ ist, verliert dieser Satz irgendwie an Heftigkeit. So, ja, wir sind mit ihm gestorben. Nee, Paulus meint es so. Taufe, zu Jesus kommen, heißt, ich akzeptiere das, dass Gott sagt, du, das, was passiert ist, das ist ein Todesurteil. Und Paulus redet davon, dass wir so verbunden mit Jesus sind, dass wir quasi mit ihm sterben, aber dabei eben nicht aufhören, sondern aus dem Wasser heraus zu einem neuen Leben, in einem neuen Leben wandeln. Taufen, Baptismo im Griechischen, interessanterweise, das fand ich nochmal interessant, das macht es uns deutlich, heißt eigentlich etwas untertauchen, um es zu vernichten. Wer jetzt so an Schiffe versenken denkt, der ist genau auf der richtigen Fährte. Das genau meins, um in Jesus zu sein. Dieser Ausdruck in Christus spielt im Römerbrief eine große Rolle. Am plastischsten ist das, was Jesus selber sagt in dem Gleichnis vom Weinstock. Sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt. Das heißt, ein Ast, der im Baum ist. Nun kann man eigentlich nicht sagen, ein Ast ist am Baum dran, sondern das ist Bestandteil des Baumes, der ist so verwachsen mit ihm. Man kann es auch anders machen. Ne? Man kann ja sagen, wir bohren ein Loch und nehmen einen anderen Stock und stecken den dann rein. Für einen Moment sieht es ganz toll aus. Aber auf die Dauer wird sich zeigen, dieser Ast wird verwelken und trocken werden und irgendwann abfallen. Das meint Jesus mit verbunden, in Jesus sein, mit ihm verbunden sein, in einer Lebensgemeinschaft mit ihm stehen. Und Paulus sagt, das wird durch die Taufe in diesen einen Punkt deutlich, sich mit Jesus verbinden, dass das Alte wirklich alt sein darf und wegbleibt und etwas Neues kommt. Und das ist kein mystisches Erlebnis, sondern das ist eine gottgeschenkte Wirklichkeit. Gott schenkt es. Und dann beginnen Menschen zu begreifen, was es heißt, was ist dieser Halt? In Christus ist mein ganzer Halt. Das erste ist, du bist frei. Vers 7, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Halt meint ja genau das, etwas, was mich festhält, was mir die Möglichkeit gibt, mein Leben zu gestalten. Ja, wenn ich mir irgendwo festhalten kann, deswegen am Anfang das Bild von dem Seil. Der erste Halt, den Paulus nennt, ist zu sagen, du bist frei. Sünde hat keinen Anspruch mehr auf dich. Und da muss man sich ein bisschen auf die Sprache von Paulus einlassen. Paulus schildert Sünde als eine Macht, die wir alle merken. Etwas, was an uns herankommt und versucht, dass wir mit in ihren Sog geraten. Sünde als die Macht der Rebellion gegen Gott. C.S. Lewis bringt das in seinen Büchern, in der Narnia-Chronik, sehr, sehr toll zum Ausdruck, vor allen Dingen im letzten Teil. Er sagt, ne, da gibt es einen Sog der Rebellion gegen den Herrn. Und Sünde hat die Kraft oder die Zielrichtung zu sagen, Menschen dort mit hineinzureißen. Paulus sagt, und du bist frei davon. Jesus Christus hat dich frei gemacht. Oder wenn du Christ wirst, wirst du davon frei. Das ist etwas, ein ganz neuer Gedanke, zu sagen, ich muss nicht mehr. Das ist ja das Interessante, dass wir sagen müssen, natürlich weiß ich, ne? Christen sind Menschen, die sind nicht besser, weil sie keine falschen Dinge mehr machen. Das steht nicht hier. Aber sie müssen es nicht mehr. Sie brauchen es nicht mehr tun, weil es keinen Herrschaftsanspruch mehr gibt. Ich bin kein Gefangener der Sünde mehr. Wie ich das leben kann, welchen Kampf das gibt, aber auch was Gott in mein Leben hineinlegt, das kommt 7-8 Kapitel Römerbrief. Weil es geht hier erstmal von einem aus, zu sagen, wisst ihr was? Wenn du Christ bist, was willst du denn da? Es ist ganz spannend, dass Paulus jetzt nicht gleich mit 1000 Ratschlägen kommt, was du alles tun könntest, sondern sagt, sag mal, erinnerst du dich daran, wer du bist? Erst wenn du dich daran erinnerst, wer du bist, dann wirst du es entdecken. Komme ich dann nochmal drauf beim dritten Punkt. Wie sollten wir noch wollen? Das ist der Punkt, den Paulus sagt. Vielleicht eben auch als Zuspruch zu sagen, Christen sind ja Leute, die sagen, ich möchte es eigentlich nicht und dann stellst du trotzdem fest, wieder. Weiß, wie euch das gegangen ist, kann mich daran erinnern. Ich bin vor ca. genau 40 Jahren Christ geworden. Und es war ein wunderbarer Moment zu sagen, ne, und alle Schuld war weg. Ja, diese Freiheit zu spüren und 3 Wochen später sind Dinge, Gewohnheiten wieder da. Also, hä? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Und ich kenne genügend Leute, Christen, die das auch denken. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Muss ich mich nochmal bekehren? Muss ich mich nochmal taufen lassen? Was brauche ich denn noch, dass es endlich mal aufhört? Und Paulus sagt, nein, die Macht der Sünde ist nach wie vor da. Aber mit dir ist etwas passiert. Du musst ihr nicht mehr gehorchen. Du brauchst es nicht mehr. Du bist frei. Weil der zweite Halt, ein neues Leben beginnt. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben, daher auch mit ihm begraben, Weil aber Christus durch die unvergleichliche, herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Luther übersetzt, dass wir darin einem neuen Leben wandeln. Das ist die Möglichkeit. Gott sagt, weißt du was? Ich schenke dir etwas und jetzt fang an, das zu gebrauchen. Mit Jesus und für Jesus leben. Nochmal das Bild der Taufe, ne? Dort etwas Neues geschenkt bekommen. Das heißt, es gibt eine neue Richtung. Wenn Sünde die Zielverfehlung ist, dann ist jetzt, da ich mit Jesus verbunden bin, habe ich ein ganz neues Ziel. Ich kann in eine andere Richtung leben. Ich muss das nicht wie alle machen. Oder ja, Paulus redet dann auch in dem Abschnitt von den Begierden, von dem, was in mir unbedingt will. Du musst es nicht. Du hast ein neues Leben, nun gebrauch es auch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist das Geschenk. Und sie sagen, und jetzt hör nie auf, neu anzufangen. Jeden Morgen neu. Weil ich bin versetzt in das Reich seines Sohnes, in einen anderen Herrschaftsbereich. Und Jesus sagt, und ich gebe dir all das, was du brauchst, um mir so zu vertrauen, dass du mir gehorchen kannst. In einem neuen Leben. Das Neue muss ich kennenlernen. Die Schriftsteller von den Leuten, die sehr viel über geistliches Leben nachgedacht haben, die haben festgestellt, wenn jemand Christ wird, dann stellt er auch irgendwann fest, ich bin so sehr in diese alten Muster hineingegangen. Ne? Vielleicht würden wir im Deutschen am besten den Ausdruck verwenden, sie sind mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe Gewohnheiten entwickelt. Das Neue gibt mir jetzt die Möglichkeit, andere Gewohnheiten zu entwickeln. Und zu diesem neuen Leben gibt mir Gott Hilfestellung. Das eine ist eben zu beten, Zeit mit ihm zu verbringen und mich von ihm prägen zu lassen. Und wenn ich beten sage, dann meine ich diesen Doppelpack aus in Gottes Wort lesen, darüber nachdenken und Gott zu antworten. Oder Gott gibt mir Gemeinde, in großen und in kleinen Kreisen, weil ich halt, ich kann mir das Leben ja immer schönreden. Und auch meine Wünsche. Ich finde immer Gründe, warum das jetzt doch irgendwie dann doch ganz gut sein könnte, sollte, müsste. Aber dort, wo ich in Gemeinschaft mit anderen Christen mein Leben lebe, werden die auch kritisch in mein Leben hineinreden. Und dort, wo ich das weglasse, die liebevolle Kritik, das meint jetzt nicht so, ach, du bist ganz falsch, sondern meinst du das gut? Meinst du, das ist die richtige Richtung? Wo ich das nicht mehr habe, laufe ich in Gefahr, auf mich mehr zu hören als auf Gott. Das sind Hilfsmittel des neuen Lebens. Oder wir feiern dann Abendmahl. Etwas, wo mir immer wieder neu zugesprochen wird, Vergebung. Die Vergebung ist lange geschehen. 7. April, Jahre 30, im kleinen Hügel Golgatha, nahe Jerusalem. Am Kreuz ist Jesus gestorben. Da ist Vergebung geschehen, ein für alle Mal. Aber mir wird sie neu zugesprochen. Auf die Dinge, die ich merke, die schiefgelaufen sind. Damit sich mein Leben erneuert. Dass ich nicht immer wieder mit den gleichen Fehlern konfrontiert bin, dass ich daraus lernen kann. Ich könnte jetzt noch ein paar Dinge nennen. Es kommt in anderthalb Wochen, beginnt die Passionszeit, Fastenzeit. Ne? Fasten ist die Möglichkeit, die Einübung Nein zu sagen. Können wir gerne Hauskreise machen, wo man sagt, was sind so die Möglichkeiten? Das ist Hilfen, um dieses neue Leben neu zu gestalten. Die gibt mir mein Herr. Und das ist am Ende des Wirken des Heiligen Geistes. Kommt dann Kapitel 8 nochmal. Hier geht es darum, sag mal, was willst du eigentlich? Was willst du? Wie sollten wir da noch sündigen wollen? Weil es geht ein drittes, was ist dieser Halt? Gott gibt mir eine neue Identität. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber Jesus Christus für Gott lebt. Neue Identität heißt, ich weiß, wer ich bin. Ich bin Kind Gottes. Für mich gehört der Begriff, vielleicht für die meisten von euch, sagen, ja, das ist ein toller Begriff, wunderbar, gehört zu dem, was viele, viele Jahre in der Christenheit, auch bei den frommen Menschen, verschüttet gegangen ist. Als erster von der Sprache Kind Gottes sein, ah, das klingt so 20er Jahre, letztes Jahrhundert, so ein bisschen romantisch. So. Ah. Nein, das ist eine ganz wichtige Tatsache. Ein Kind Gottes von dem, dem wir bekennen, dass er Schöpfer Himmels und Erden ist, der sagt, du bist durch Jesus Christus mein Kind. Und jedes Mal, wenn dir es drauf ankommt, zu sagen, dann wird sich was verändern. Ich mag mal da ein Beispiel bringen, hätte gerne euch den Film gezeigt, also so einen kurzen Ausschnitt. Kennt ihr König der Löwen? Oder seid ihr da so? Also, da eine Maske aufhat, ist für mich ein Nicken immer hilfreich. Also ich weiß, ja, danke, Manuel. Also es gibt eine Szene bei König der Löwen. Ja, also der ist dann hier mit Timon und Pumba da, ne? Hakuna Matata und so. Und irgendwann ist der ja da nicht mehr ganz so fröhlich. Ne? Weiß nicht, ob das an Nahrungsvielfalt dort liegt. Und dann ist er unter Stern und dann begegnet er, entdeckt er das seinem Vater. Sein Vater erscheint ihm und sagt, erinnere dich, wer du bist. Der Film ist kein christlicher Film, der hat einen anderen Inhalt. Aber dieser eine Moment, das ist genau das, was Gott sagt. Du erinnere dich, wer du bist, bevor du sagst, wer du willst. Und genau das ist die Identität, die Gott mir schenkt. Das ist der Halt in Christus. Gott hat mich nicht nur versöhnt, sondern als Kind angenommen. Die Steigerung ist im Korintherbrief, dass Paulus sagt, ihr seid Söhne Gottes. Erstgeborene Söhne. Ist dann heute, ne, also darf man das so? Ja, es geht nur dieser Ausdruck. Historisch ist der nicht anders. Das darfst du nicht mit Kind und mit Töchtern, weil der erstgeborene Sohn, das war der Erbe. Wenn der gekommen ist, ist der Vater gekommen. Der musste keinen Ausweis, hat einen Siegelring gehabt und der hat die gleiche Vollmacht gehabt. Und dieses Denken nimmt Jesus in dieses Bild hinein und sagt, ihr seid erstgeborene Söhne Gottes. Das ist deine Identität. Wieso solltest du dann noch in Sünde leben wollen? Anderes Bild für Sünde, ne? Lost places, so verfallene Häuser. Ey, wenn Gott dir eine Prachtvilla schenkt, warum willst du eigentlich im Schuppen wohnen? Das ist unlogisch. Paulus sagt, jetzt leben wir für Gott. Jesus lebt für Gott und ich bin mit ihm so verbunden, dass ich sage, ich möchte für dich leben. In meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, dort, wo ich studiere, in meiner Nachbarschaft. Wir fragen Jesus, was willst du? Was ist jetzt dran? Und ich vertraue dir so sehr, dass ich dir gehorche. In Christus ist mein ganzer Halt. Hingabeleben. Paulus sagt, das beginnt damit, ja, an diesem Moment, wo du nachdenkst, was mit mir passiert, dass man überlegst, sag mal, wer bist denn du? Ich bin Kind Gottes. Willst du dann wirklich noch anders leben? Nee, lass es doch. Leb doch das, was du bist. Du bist freigesprochen. Du bist neu geworden, weil du mit Jesus verbunden bist. Und das, glaube ich, ist das Beste, was wir an diesen Punkten, wo die Anfechtungen kommen. Und ich glaube, das ist einer der großen Punkte der Anfechtungen. Gar nicht so sehr die Frage nach dem Elend dieser Welt, was mich bedroht und was mich in Zweifel bringt, ob es Gott gibt oder nicht. Wenn ich mein Leben hineinsehe und denke, naja, so toll ist das jetzt nicht, dort zu sagen, dass Gott sagt, du bist immer noch mein Kind, immer noch mein Sohn, du gehörst zu mir. Und ich fange mit dir neu an. Willst du das auch? Und das feiern wir am Abendmahl, dass Gott mir das anbietet. Ich habe mich für dich gegeben, mein Blut für dich. Willst du es? Dann nimm, dann greif zu. Und mach's neu fest zu sagen, ich will für Jesus leben. Ich gehöre zu ihm, ich weiß wieder, wer ich bin. Ich bin sein Kind. Ich möchte gern mit uns beten. Vater im Himmel, wollen wir Danke sagen, dass du uns das so schenkst und deinem Wort erklärst. Mitten in Gedanken hinein, die uns manchmal so verwirren. Wo wir erkennen, wie sehr von dir weit weg zu sein scheinen. Und doch sind wir es gar nicht, weil du da bist. Weil du uns frei gemacht hast. Und Herr, wenn die Anfechtungen, wenn die Versuchungen kommen, dann wollen wir dich bitten, dass du das in unsere Situation hineinsagst, dass wir deine Kinder sind und bleiben und dass du mit uns auf dem Weg bist. Amen.